Ja, das Thema Quelle des Lebens. Wenn ich mir vorstelle, ich komme nach einer langen Wanderung an einem heißen Tag müde und ausgelaugt an einer Quelle vorbei. Was für eine Freude, ein Genuss, ein Geschenk, frisches, klares Quellwasser. Natürlich genieße ich dann in vollen Zügen. Frisches, klares Wasser ist für uns im Alltag selbstverständlich oder zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir denken selten darüber nach, was für ein kostbares Gut wir da haben. Wie sieht es aus mit Jesus als der Quelle des Lebens? Schöpfe ich nur dann aus der Quelle, wenn ich müde und ausgelaugt bin? Oder bin ich mir jeden Tag darüber bewusst, was für einen Schatz ich da habe und schöpfe daraus und lasse mich füllen? Ich lese aus Psalm 36 die Verse 6 bis 10. Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge und dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Wir sehen jetzt einen kurzen Videoclip und dazwischen oder da in der Mitte etwa lese ich einen Text von Albert Frey. Wasser, Quelle des Lebens, erfrischend, unsichtbar und tief verborgen, überfließend, lebendig, lebensspendend, ruhig, lebenserhaltend, sauber, kraftvoll, lebensnotwendig, kristallklar. Jesus, Quelle des Lebens. Komm zur Quelle. Komm, meine Seele. Komm zur Quelle. Werde satt. Komm zu der Liebe, die kein Maß, kein Ende hat. Nimm, meine Seele, aus der Fülle, aus dem Strom. Nimm, wie die Kinder, ohne Leistung, nimm umsonst. Ewig strömt der Fluss des Lebens aus der Quelle. Ewig fließt die Liebe aus dem Gnadenstrom. Bleib an der Quelle, meine Seele halte aus. Bleib in Verbindung. Lass dich füllen. Koste aus. Wie ein Baum strecke ich meine Wurzeln hin zum Fluss, schöpfe aus dem Lebenswasser hier ein. an dem Fluss, bis auch Ströme fließen aus mir im Überfluss, ewig.
Wir kommen gerade von Pfingsten. Wir haben uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes erinnert, daran, dass Gott uns Menschen Gaben gegeben hat zum Dienst aneinander und auch denen, die noch nicht glauben. Und ich wollte gerne eine Fortsetzung dazu machen, heute. Leben aus der Quelle, das Fest, die Quelle des Lebens oder wie auch immer. Und mir ist eine Sache aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe vor einigen Jahren hier schon einmal über den Text gepredigt. Und dieser Text ist an vielen Bereichen, zumindest von dem, wie ich damals die Predigt gehalten habe, extrem trocken und nüchtern gewesen. Also wollte ich gerne das anders machen. Und habe gemerkt, okay, ich kann das anders machen, kein Problem. Aber ohne die andere Hälfte ist das Ganze nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen müsst ihr beides ertragen. Und ich hoffe, dass wir dadurch verstehen, warum diese zwei Seiten so unbedingt zusammengehören. Warum es so wichtig ist, auf der einen Seite eine ganz tiefe, feste Grundlage in der Bibel zu haben. Und warum es auf der anderen Seite ganz wichtig ist, sich nach dem Wirken Gottes durch seinen Geist in unserer heutigen Zeit auszustrecken. Nur dann, wenn beides zusammenkommt, bleibt's gesund. Sonst wird's immer einseitig. Im Alten Testament finden wir eine Vielzahl von jüdischen Festen, die Gott im Gesetz vorgeschrieben hat. Darüber hinaus bis ins Neue Testament finden wir dann die Berichte über diese Feste und auch, und das ist so eine erste kleine Beobachtung, die ich gemacht habe, diese Tatsache, dass alles Wichtige, was wir im Laufe der Zeit über Jesus haben, sich an diesen Festtagen orientiert, da an dieser Stelle festgemacht worden ist. Erstaunlich, ausgerechnet so. Und als ich gemerkt habe, was diese Feste auch mit unserem Leben zu tun haben, ist das Evangelium ein wenig in einem neuen Licht deutlich geworden. Und deswegen musste ich ein wenig umdenken lernen, weil diese Feste für mich, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen lästig waren. Jedes Jahr immer über dieselben Themen, kann irgendwann schwierig werden. Und deswegen ein wenig mehr dazu, was das eigentlich bedeutet. Ich lese uns aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Soweit dieser Text. Dieser Text, wo es darum geht, dass die Quelle des Lebens aufgedeckt wird. Dieser Text spielt an einem der großen Festtage in Israel. Dieses letzte der großen mehrtägigen Feste ist ein halbes Jahr vor oder nach dem Passafest, nämlich das Laubhüttenfest. Und bei dem Laubhüttenfest, das ist so ein fröhliches Fest für die Israeliten. Da werden nicht nur Hütten aus Laub gebaut bis heute, manchmal nimmt man auch Zelte dafür heute, es ist alles schon etwas anders, aber damals war das noch etwas ganz Besonderes. Vor dem Morgenopfer stieg ein Priester zum Teich Siloa hinab und wurde dort von drei Trompetenstößen begrüßt. Dann schöpft er dort frisches Wasser, bringt es zum Tempel und oben am Altar gießt dann der hohe Priester dieses Wasser als Wasserspende in eine silberne Schale, dazu Wein als Trankopfer in eine zweite silberne Schale. Und dieses Wasser und der Wein fließen dann aus diesen Schalen zuerst auf den Altar und dann durch Röhren wieder runter bis ins Kidrontal. Dann etwas, was es nur am Laubhüttenfest gab, was nur dann erlaubt war, nämlich die männlichen Israeliten umzogen den Brandopferaltar im Priestervorhof. Sie trugen dabei einen Feststrauß von verschiedenen Zweigen, man sang dabei die Psalmen 113 bis 118 und die ersten 6 Tage war das so, dass man jeweils einmal um den Altar herumgezogen ist und am 7. Tag 7-mal. Und an diesem Tag bat man Gott dann um den notwendigen Regen. Und die Wasserspende wurde mit Jesaja 12 verbunden. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und macht damit deutlich, hier geht es nicht nur um die damalige Zeit, nicht nur damals, dass man sich bewusst ist, dass man die Versorgung Gottes braucht, damit man auf Dauer leben kann, sondern hier geht es weiter. Hier wird deutlich, hier wird etwas angestoßen, was schon in die Zukunft hineingeht. Also es geht dabei nicht nur darum, dass man Danke sagt für die eingebrachte Ernte der Baumfrüchte, besonders der Oliven und Wein, sondern man bittet um Regen für den Herbst, den Winter. Und das ist für die Israeliten eine Zeit zum Feiern. Die Abhängigkeit von Gott fröhlich zu erleben, diese Gemeinschaft in Jerusalem, eine Woche zusammen zu sein dort, miteinander zu essen, miteinander zu trinken, zu feiern, wirklich sich bewusst zu machen, wir sind das Volk Gottes. Wir sind diejenigen, die Gott gerufen hat. Wir sind diejenigen, die Gott gebraucht in dieser Zeit. Und deswegen wird der Glaube und das Leben miteinander verknüpft, immer wieder durch diese verschiedenen Feste, so auch hier. Ganz allgemein ist es wichtig, auch für uns, dass wir uns das bewusst machen, bewusst bleiben, dass wir mit all dem, was wir tun, was wir wollen, von Gott abhängig sind. Nicht nur bei einem besonderen Feiertag, sondern eigentlich gehört das ja ins ganze Leben hinein. Und das Miteinander dabei wird so stark betont, das, was uns im Moment immer noch so massiv fehlt durch unsere äußeren Umstände. Aber das Wichtige ist, dass der Glaube in den Alltag kommt, dass der Alltag in den Glauben kommt und dass das Ganze miteinander verbunden wird. Aber das geht nur, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Deswegen eine ganze Woche feiern in Jerusalem, für manche eine Anreise von jeweils noch einer Woche und Rückreise, dann war man 3 Wochen unterwegs. Schöner Urlaub, in dem man gemeinsam auf Gott hört und auf Gott sieht. Und in diese Situation hinein, in die Gott uns da schenkt, lädt Jesus ein zur Quelle des Lebens. Vermutlich ganz am Schluss, nachdem man 7-mal um diesen Altar herumgezogen war, stellt sich Jesus vor die Menge hin und ruft laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Boah, was für eine Störung in diesem festlichen Ablauf. Das passt überhaupt nicht da rein. Das gehört nicht dazu. Das hat nichts mehr mit der normalen Liturgie zu tun. Und Bezüge auf das, was da alles passiert ist, greift Jesus auf und macht etwas deutlich und sagt, letztendlich läuft all das, was ihr kennt, auf seine Person, auf Jesus hinaus. Letztlich geht alles um ihn. Und deswegen lädt er alle diejenigen ein, die Durst haben. Durst haben, okay, wenn man im Warmen draußen ist, in einem trockenen Land, gibt es keinen, der keinen Durst hat. Das ist einfach normal. Dieses Bedürfnis, ich habe Durst, ich brauche Wasser, ich schaffe mein Leben jetzt nicht mehr, ohne dass ich noch etwas bekomme. Und es zeigt, auf der einen Seite, ich sehe, dass ich noch etwas brauche, noch abhängig bin von Gott. Diese Erkenntnis zu haben, dass mir etwas fehlt, bewirkt aber zunächst mal überhaupt keine Veränderung. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, was zu trinken, vielleicht nicht, aber grundsätzlich ändert sich mein Leben dadurch noch gar nicht. Erst dann, wenn ich auch diesen Wunsch habe, dass ich etwas verbessern soll. Wenn ich diesen Wunsch habe, dass ich das Leben ändern soll. Man konnte sagen, Durst nach diesem Umzug ist völlig normal, den hatte jeder. aber ich muss den Wunsch haben, dass etwas besser wird. Nicht nur, dass mein Zustand wiederhergestellt wird, sondern ich will, dass es besser wird, dass die Zukunft anders wird. Und da geht es darum, dass Jesus deutlich macht, dafür müsst ihr Hilfe annehmen. Nicht in eurem Stolz an dem festhalten, was ihr selber schafft, was ihr kennt, was euch wichtig ist, sondern ihr müsst Hilfe annehmen, bitten. Jesus bitten und trinken. Ich habe ja in verschiedenen Ländern, ob das in Kenia oder in Brasilien, die Beobachtung gemacht, dass Menschen, die wissen, dass sie andere Menschen brauchen, in der Regel glücklicher sind als die anderen, die niemand mehr brauchen. Das ist eine interessante Sache, ein interessanter Zusammenhang, der auch im geistlichen Leben so ist. Da, wo ich weiß, dass ich die Abhängigkeit von Gott brauche, dass ich die Hilfe Gottes brauche, dass ich seine Erfrischungen, seine neue Kraft Tag für Tag brauche, bin ich glücklicher als jemand, für den das alles selbstverständlich ist, der auch ohne diese konkreten Hilfen klarkommt. Und Jesus stellt hier eine ganz, ganz allgemeine Einladung aus. Wer Durst hat, wer weiß, dass ihm etwas im Leben fehlt, wer seine eigene Begrenztheit kennt, der soll kommen, der soll trinken, der soll nehmen. Bei mir werden eure Bedürfnisse gestillt, sagt Jesus. Nur bei ihm. Und dann geht Jesus weiter und sagt, wer aus dieser Quelle trinkt, der wird sogar selbst zur Quelle werden. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Trinken wird jetzt hier hingestellt als ein Bild für den Glauben. Trinken, etwas in sich aufnehmen, es Vertrauen, Gehorsam, Glaube. Glaube? Bedeutet Glaube, dass ich etwas in mich aufnehme, dass ich trinke? Wie gehört das zusammen? Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz entscheidende Frage, um die es mir heute geht. Trinken, von Jesus nehmen, immer wieder von Jesus nehmen, ist Glauben. Ich weiß, dass ich ohne Gott nicht in der Lage bin, weiterzukommen, aber mit ihm sehr wohl. Ohne seine Hilfe komme ich nicht weit, aber mit ihm komme ich ans Ziel. Und deswegen ist dieses Trinken zu einem Sinnbild geworden, bei Gott aufzutanken, bei Gott sich immer wieder neu beschenken zu lassen, damit ich auch in meinem Glauben weitergehen kann. Nicht nur, das ist der erste Schritt, für mich selbst, sondern weiter. Wer genug hat, der kann auch an andere denken. Und das ist es, worum es hier geht. Und da wird wieder die Bibel als Beleg mit hergenommen. Und es geht dabei nicht nur um dieses äußere Fest, nicht nur um das Wasser, sondern auch diese Verbindung, wie wir sie in Jesaja 44 finden. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Das hat Gott durch Jesaja schon angekündigt und auch an anderen Stellen in vergleichbarer Weise noch mehr. Gott hat das angekündigt, dass er seinen Segen ausgießt, dass er seinen Geist ausgießen will, das, was wir Pfingsten gefeiert haben, was am ersten Pfingsten passiert ist. Und so geht es jetzt weiter hier, nämlich, dass diese Ströme des lebendigen Wassers, die wir aufgenommen haben, durch uns durch zu anderen fließen. Jesus, der lange Zeit ja als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, wo man vermutlich, als er als Kind auf dieser Erde war, bis auf seine Weisheit, seine Verbindung zum Vater, dass er nichts Falsches gemacht hat, ihm nicht ansehen konnte, dass er mehr war als nur ein Mensch. Dieser Jesus geht her und stellt sich hier hin und sagt, wer von mir trinkt, der wird nicht nur satt, sondern der wird selber zu einer Kraftquelle, zu einem lebensspendenden Wasser für andere. Wenn wir über das Thema Evangelisation nachdenken, ist es genau dieses Prinzip. Wenn ich selber satt geworden bin, wenn ich meine Bedürfnisse gestillt habe in Gott, ist es automatisch so, dass es auch weiterfließt. Aber manchmal haben wir uns das angewöhnt, dass wir ja nicht zu unbescheiden sind und von Gott bitten, von Gott trinken, selber uns immer wieder neu stärken lassen, uns immer wieder neu auch anstecken lassen mit seinem Geist, damit das, was wir in unserem Leben haben, auch zwangsläufig dazu wird, dass wir es weitergeben. Manchmal fehlt schon dieser erste Schritt. Und deswegen ist es wichtig, sich darauf bewusst zu machen, was Gott uns da angekündigt hat, was er schon im Alten Testament deutlich gemacht hat, auch in Jesaja 58. Der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre, dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Leben fehlt. Manchmal ergeben sich interessante Zusammenhänge. Das eigene Leben stellt diesen Kontakt her zwischen Jesus, dem Leben und den Menschen, die Durst haben. Wir werden zu lebendigem Wasser dadurch, dass Gottes Geist in uns ist und weiterfließt. Also nicht nur, dass wir für uns selber trinken, das gehört dazu, das ist immer am Anfang, das ist wichtig, das ist notwendig, denn nur der selber satt ist, nur der kann überlaufen. Aber manch einer möchte gerne nur für sich selbst und denkt, das reicht doch, wenn ich gut zurechtkomme. Ich würde das geistlichen Egoismus nennen, aber es ist eigentlich eine Krankheit, weil es deutlich macht, dass das Eigentliche, nämlich die Liebe Gottes, überhaupt nicht so richtig zum Ausdruck kommt. Diese Liebe ist wahrscheinlich nicht genug bewässert worden. Denn der selbst glaubt, der das angenommen hat, was Gott uns gegeben hat, der wird zur Quelle. Das ist nicht nur ein Auftrag, sondern das ist der ganz normale, logische Schluss. Wo das nicht passiert, stimmt etwas nicht mehr. Also für uns geht es darum, wie sieht es aus mit meinem Trinken? Wo trinke ich? Wo trinke ich von Jesus? Nutze ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, zum Beten, zum Bibellesen, in den Gottesdienst? Nutze ich diese Möglichkeiten, mich stärken zu lassen und das auch wirklich aufzunehmen in mein Leben? Nutze ich andere Angebote, die ich bekomme, um weiterzukommen geistlich, damit ich einfach auch zu dieser Quelle werde? Wie sieht das aus? Wie ist das ganz praktisch? Nutze ich das oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Zufriedenheit ist eine ganz tolle Sache. Es ist ganz, ganz wichtig, weil wir nur dann auch glücklich sind. Aber zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe, kann ganz gefährlich sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle wirklich darauf achten, was ist eigentlich los? Lasse ich mich füllen? Nutze ich alle Möglichkeiten dazu oder tue ich das nicht? Und wenn man den Text weiterliest, dann stellt man fest, dass schon in der damaligen Zeit, dass bei den Leuten genau dasselbe passierte, was wir bis heute kennen. Das Erste, was man entdeckt, ist, dass die Meinung der Leute des Volkes auseinandergehen. Klar. Obwohl man eigentlich klare Aussagen hat und auch das, was Jesus gesagt hat, gar nicht so ganz dem widerspricht, was man alles kennt, herrscht große Unsicherheit im Volk. Manche glauben ja an Jesus, andere lehnen ihn ab, aber die meisten wissen nicht, was sie glauben sollen. Die meisten wissen nicht, was sie glauben sollen, weil sie auf das achten, was die anderen denken. Weil sie auf das achten, wie die anderen das sehen. Wer ist dieser Jesus? Ein Prophet, der Messias, ein Verführer? Die Tempelwache nimmt Jesus zu der Zeit noch nicht fest, obwohl sie den Befehl bekommen haben, weil sie einfach erkennen, das geht nicht, in dem Zusammenhang kann ich den Jesus nicht festnehmen, der hat recht. Sein Angebot ist kein falsches Angebot. Die Meinungen des Volkes gehen auseinander und auch das kennen wir heute. Wie ist das? Kann man auch mal was sehen, was annehmen, was nicht so in unseren normalen, gewöhnlichen Rahmen passt? In den Rahmen hineinpasst, den wir kennen, in dem wir uns wohlfühlen? Ist es möglich, darüber hinauszugehen? Kann mich das sogar weiterbringen? Unter dem Volk gehen die Meinungen auseinander. Bei den Führenden, bei den Leuten, die etwas zu sagen haben, ist das ganz eindeutig. Die wissen genau, was sie wollen. Nämlich jeder neue Weg, Alles, was anders ist als das, was Sie kennen, wo Sie die Hand drüber haben, ist eine Bedrohung für Sie. Also, weil es für Sie eine Bedrohung ist, wird es abgelehnt. Ganz klar, wie kann jemand auf Jesus hören? Völlig unmöglich. Als die Tempelwache Jesus nicht festgenommen haben, wollten sie sie selber festnehmen lassen und haben gesagt, ihr seid ja verführt. Das Volk insgesamt kannte das Gesetz nicht so gut wie sie und die werden dann als verflucht bezeichnet. Man urteilt über Jesus, obwohl man ihn gar nicht kennt. Und Nikodemus, der ja vorher schon mal aufgetaucht war, bei Jesus gewesen war, taucht hier nochmal auf und versucht zu vermitteln und sagt, Leute, lasst uns das doch erstmal anhören. Erstmal sehen, was der will. Aber sofort wird der Nikodemus von den anderen angegriffen. Du gehörst auch zu denen. Du hast hier bei uns nichts mehr verloren. Bis heute ist es nicht viel anders. Diejenigen, die Verantwortung tragen, versuchen festzuhalten, was sie haben und für sich selbst zu denken, für sich selbst zu handeln. Aber wir müssen aufpassen. Wenn es um geistliche Sachen geht, müssen wir aufpassen. Natürlich dürfen wir das, was wir kennen, nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen die Bibel nicht überschreiten. Darum, das ist eine klare Grundlage. Aber ist das alles, was wir kennen? Wer bestimmt das, was ich selber entscheide? Schaue ich zu denen, die es ja eigentlich wissen müssten, so wie das die Mehrheit im Moment in unserem Land tut und zu dem Ergebnis kommt, diejenigen in den großen Kirchen, die die entsprechende Leitung haben, das sind Leute, vor denen man keine Achtung mehr hat, auf die man nicht mehr hören will und deswegen kann an dem Glauben kaum noch was dran sein. Und wenn wir heutzutage 5% Menschen aus der Bevölkerung in einem Sonntagsgottesdienst haben, dann leben wir in einer gesegneten Gegend. 5% der Bevölkerung. Überlegt mal, wie viele früher, noch vor 50 Jahren, in den Dörfern in die Kirchen gegangen sind. Wie sich das ganze Denken verändert hat. Was da alles passiert. Es ist genau dieselbe Geschichte. Wer bestimmt unsere Meinung? Schaue ich auf meine eigenen Erfahrungen, auf das, was ich erlebt habe, auf die positiven und auf die negativen? Was überwiegt dann? Die Enttäuschungen oder das, wo ich erlebt habe, dass ich mich auf Gott verlassen kann? Dass ich mich verlassen kann auf das, was er mit mir vorhat? Dass mir das die Angst nimmt, auch vor Schritten, die ich vielleicht sonst nicht gehen würde? Wie ist das mit dem Glauben? Wem glaube ich? Bei den Festen damals war das genau der Vorteil. Man hat versucht, wirklich den Glauben und den Alltag besser miteinander zu verknüpfen. Und weil es viele Feste im Laufe des Jahres gab, gab es immer wieder diese Anstöße von allen möglichen Seiten. Immer wieder den Versuch, sich daran zu erinnern und festzuhalten. Und ganz ehrlich, wenn man in so einer fröhlichen, großen Runde zusammen ist, das steckt einfach an. Dafür braucht man heute nur auf einen Kongress zu fahren, der jetzt auch schon lange keiner mehr stattfindet, so für 3-4 Tage mit anderen Christen zusammen zu sein, zu singen, zu loben, zu hören, zu lernen. Das steckt einfach an, ist normal. Die großen Zahlen helfen auch für manche Sachen, nicht für alles, aber für manche Sachen. Und das war für die Juden damals vorgeschrieben, weil Gott die Menschen kennt und weiß, was sie brauchen. Aber auch für uns ist es wichtig, dass wir diese Möglichkeiten suchen. Suchen, wo wir auftanken. Wo wir wirklich trinken. Wo wir nehmen, was Gott uns gibt. In der charismatischen Welt hat man diesen englischen Begriff Soaking dafür eingesetzt. Soaking bedeutet, ich lasse mich füllen, so wie ein Schwamm. Ich sauge das Wasser auf. Das ist das, was damit gemeint ist letztendlich. Aber auch da passiert nicht viel mehr. An der einen oder anderen Stelle schon, aber an anderen dafür nicht. Aber das ist das Entscheidende. Wie ist das? Nutze ich meinen Alltag, die Zeit, die ich habe, um mich immer wieder vor Gott füllen zu lassen? Immer wieder ihn zu suchen? Immer wieder zu versuchen, auch mich beschenken zu lassen von ihm? Mich von ihm anstecken zu lassen, damit ich in der Lage bin, auch weiterzugeben. Weiterzugeben ist nämlich der erste Schritt. nicht der nächste, sondern der erste Schritt, wo es wirklich auch ganz positiv wieder auf mich zurückfällt. Jeder weiß das. Wenn ich einem anderen ein Geschenk mache, worauf ich mich freue, was ich gerne gebe, da habe ich richtig selber was von. Da, wo ich an andere das weitergebe, was mir bewusst geworden ist, bringt mich das weiter. Ich verstehe mehr, ich erlebe mehr und ich erlebe, wie Gott mich gebraucht in dieser Zeit. Jesus bietet lebendiges Wasser an. Wer trinkt, wird verändert. Zunächst einmal selber, ganz klar. Wer trinkt, gibt, nimmt zunächst einmal und lässt sich stärken, lässt sich erfrischen, aufbauen. Und hier geht Jesus diesen entscheidenden Schritt weiter und sagt, da wo ihr meinen Geist in euch aufnehmt, so, da werdet ihr ihn weitergeben, weil wir damit nichts verlieren. Weil es lebendiges Wasser ist, eine Quelle, aus der immer wieder neues Wasser heraussprudelt. Nicht nur eine Flasche Wasser, die mal leer ist, sondern eine Quelle, die immer neues Wasser produziert. Und es ist ganz wichtig zu sehen, nur Jesus gibt dieses Wasser. Nur er ist die Quelle für das Wasser. Dass es manchmal so ist, dass uns Menschen anstecken, das ist ganz wichtig und hilfreich für uns. Aber es ist wichtig zu sehen, eigentlich geht es um unsere Beziehung zu Jesus. Da finden wir das, was wir brauchen. Wenn wir auf andere zu sehr sehen, sowohl auf diejenigen, die uns in der Vergangenheit geprägt haben, als auch auf diejenigen, die anderer Meinung sind, dann verhindert das oft, dass wir überhaupt weitergehen. Und deswegen ist es wichtig, auf Jesus zu sehen. Gott gießt seinen Geist aus. Damals, und das tut er bis heute. Und für uns geht es darum, zu trinken, zu nehmen und weiterzugeben. Damit diese Welt, die, ehrlich gesagt, wörtlich gesprochen, zum Teufel geht, damit diese Welt doch an der einen oder anderen Stelle noch sich ändern kann und wieder Begegnungen hat mit dem lebendigen Gott, die auch in unserer heutigen Zeit noch möglich sind. Da, wo wir von ihm begeistert wurden und diese Begeisterung weitergeben, ist Gottes Geist in unserem Leben zur Quelle geworden. Darum geht es und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass wir das weitergeben können und so mit Gott unseren Weg gehen. Amen. Lasst uns miteinander beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Danke dafür, dass du deinen Sohn Jesus zu uns auf diese Welt gesandt hast. Danke dafür, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist und dass du uns ganz, ganz vieles gelehrt hast, was ganz wichtig ist für uns. Herr, und du hast deinen Geist ausgegossen und damit das Leben, was auch in uns zu neuem Leben werden soll. Lieber Herr, ich bitte dich darum, dass du uns wirklich ansteckst, dass du uns prägst, dass du unser ganzes Leben füllst mit dir, mit der Hoffnung auf dich, mit der Kraft von dir und dass du uns davor bewahrst, dass wir uns von Grenzen, die irgendwelche Menschen gemacht haben, nicht davon abhalten lassen. Nicht davon abhalten lassen, dir zu begegnen, uns von dir beschenken zu lassen. Herr, danke dafür, dass du lebendig bist, dass du da bist und dass wir in dir und mit dir gemeinsam auch unseren Weg gehen können. Danke dafür, dass du uns führst, uns auch manchmal Wege führst, die wir nicht verstehen und trotzdem uns weiterbringst. Herr, danke dafür, dass du unser Gott bist und dass wir mit dir gemeinsam jetzt auch in die vor uns liegende Woche, in die Zeit, die auf uns zukommt, gehen kannst. Egal, ob wir hier sind oder ob wir in Brasilien sind oder sonst irgendwo. Danke dafür, dass du uns leitest und an deine Hand nimmst und dass wir mit dir auch zum Ziel kommen, weil du der Herr bist, weil du der Herr auch deiner Gemeinde hier bist. Und ich bitte dich für unsere beiden Gemeinden hier, dass wir das in den nächsten Monaten und Jahren erleben, dass wir als Gemeinden insgesamt zur Quelle des Lebens werden und viele aus unserer Umgebung dich kennenlernen. Obwohl sie viele negative Erfahrungen gemacht haben mit allen möglichen Menschen, obwohl sie viele Fragen und Zweifel haben, aber sie sehen, es gibt etwas, was bleibt, trotz allen Veränderungen der Zeit. Und das bist du. Und ich bitte dich darum, hilf uns, dass wir dich wirklich so fließen lassen aus unserem Leben heraus, auch zu den Menschen, die dich brauchen, genauso wie wir dich brauchen. Danke dafür, dass du unser Gott bist. Und danke dafür, dass du uns führst und leitest. Und dass wir mit dir gemeinsam auch diesen Weg gehen können. Amen. Amen.